Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ein Sturm der Entrüstung wurde vor 9 Jahren ausgelöst, weil in dieser Zeit extrem viele Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, an Schulen und Internaten öffentlich wurden. Daraufhin initiierte die Bundesregierung einen runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch. Die Experten in dieser Arbeitsgruppe entwickelten Leitlinien, wie der Schutz von Kindern und Jugendlichen in öffentlichen Einrichtungen verbessert werden kann. Ob und wie diese Schutzkonzepte von den unterschiedlichen Bildungs- und Freizeitinstitutionen entwickelt und auch umgesetzt wurden in den vergangenen 3 Jahren, das hat das Deutsche Jugendinstitut gemeinsam mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung untersucht. Die Ergebnisse wurden gestern in Berlin vorgestellt. Isabel Fanrich Lautenschläger war für uns dabei.
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche findet überwiegend in der Familie und im sozialen Umfeld statt. Einrichtungen und Institutionen, denen sie anvertraut sind, werden in 10-15% der Fälle zum Tatort und die Gewalt unter Gleichaltrigen nimmt zu.
Was wird getan in Kitas, in Schulen, in Arztpraxen oder auch in Kliniken zum Beispiel? Was wird unternommen von Anbietern von Jugendreisen? Was wird getan in Sportvereinen oder auch im Bereich des religiösen Lebens, um sicherzustellen, dass diese Strukturen, Einrichtungen und Orte selbst kein Tatort sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind? Und was wird getan, dass dort Mädchen und Jungen, die zum Beispiel sexuelle Gewalt in der Familie durch Gleichaltrige oder auch bei Nutzung der digitalen Medien erleiden, welche Hilfe sie bekommen?
Diese Fragen treiben den Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, schon länger um. In seinem Auftrag hat das Deutsche Jugendinstitut, DJI, rund 4.500 Einrichtungen in Deutschland befragt. Nach einer ersten Untersuchung im Jahr 2013 hat Röhrig mit der Initiative »Kein Raum für Missbrauch« Kitas und Heime, Sportvereine und Kirchengemeinden dabei unterstützt, Schutzkonzepte einzuführen. Was dahinter steckt, erklärt Sabine Walper, Forschungsdirektorin des Deutschen Jugendinstituts.
Das ist ein Set von Maßnahmen, das von Einrichtungen, Institutionen ergriffen werden kann, um ihre Einrichtung zu einem sicheren Ort für Kinder und Jugendliche zu machen, aber auch zu einem kompetenten Ort, dort, wo Hilfe vermittelt werden kann, wenn Kinder von sexuellen Übergriffen oder sexualisierter Gewalt betroffen waren. Dazu gehört das Leitbild, aber auch die Personalverantwortung bei der Auswahl des Personals. Die Frage, hat man einen Handlungsplan, um zu wissen, was geschehen muss, wenn tatsächlich sich ein Kind an jemanden wendet, Fortbildung, Kooperation und vieles mehr.
Im Vergleich zur Untersuchung aus dem Jahr 2013 stellt die Professorin für allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung an der Uni München fest, dass es mit den Schutzkonzepten seitdem zwar vorangegangen ist.
Da, denke ich, sehen wir, dass sich wirklich einiges entwickelt hat, dass die Weiterentwicklung von Schutzkonzepten auf einem guten Weg ist in vielen Bereichen, dass aber auch die Einrichtungen selber wissen, dass schon noch eine ganze Wegstrecke zu gehen ist. Also der Anteil derer, die sich ein umfassendes Schutzkonzept zuschreiben, ist immer noch deutlich in der Minderheit, am höchsten noch im Bereich der Heime mit 33%, aber gerade im Schulkontext mit nur 13% doch sehr gering.
Nur rund jede 5. Kita und jedes 4. Internat meinen von sich, ein umfassendes Schutzkonzept erarbeitet zu haben. Nur jede 5. Klinik ist davon ebenfalls überzeugt. Häufig sei ein Vorfall in der eigenen oder einer benachbarten Einrichtung der Anlass dafür gewesen, berichtet Dr. Heinz Kindler, am DJI-Experte für Kinderschutz. Um weitere Einrichtungen zu diesem Schritt zu ermutigen, hält die Studie eine Vielzahl positiver Beispiele parat. Etwa ein Sportverein, der schon seit langem eine Ansprechperson für das Thema sexuelle Gewalt hat, seine Übungsleiter und Leiterinnen bei Schulungen dafür sensibilisiert und nicht zuletzt die Kinder und Jugendlichen selbst mit einbezieht.
Das hat uns deshalb sehr gefallen, weil da einfach die Kinder und Jugendlichen gut einbezogen waren, sich dann auch viel mehr identifizieren mit den Regeln und auch eher bereit sind zu sagen, das war jetzt vielleicht nicht so gut, was dann für einen Verein eine gute Möglichkeit ist zu besprechen, was wollen wir umsetzen und was nicht. Solche Regeln haben sich zum Beispiel auf Berührungen bezogen, wann will man auch sich ungestört umziehen, bei welchen verfehlten Scherzen unter Kindern und Jugendlichen wollen sie, dass der Trainer auch mal interveniert und sagt, das finden wir jetzt nicht gut.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor dafür, dass Schutzkonzepte umgesetzt werden, ist, dass die Einrichtungen eine Risiko- und Potenzialanalyse machen, also ihre möglichen Gefahrenzonen ausfindig machen, sich mit anderen Einrichtungen und Fachberatungsstellen vernetzen und eine Akzeptanz des Themas unter allen Mitarbeitenden herstellen. Am Beispiel religiöser Gemeinschaften stellt Heinz Kindler dar, dass Schutzkonzepte nicht überall gleich funktionieren, sondern hier besonders mit den jeweiligen Glaubensinhalten und Regeln übereinstimmen müssen.
Die verschiedenen Religionsgemeinschaften haben da natürlich unterschiedliche Situationen. In katholischen Pfarreien haben wir zum Beispiel die Situation, dass der Pfarrer halt oft eine sehr zentrale Person ist, weswegen es auch unabdingbar ist, dass er hinter der Entwicklung eines Schutzkonzepts in der Pfarrei steht. In den evangelischen Gemeinden sind die Gremien zum Beispiel einfach wichtiger und die muss man dann gewinnen, wenn das nicht eine Entwicklung sein soll, die eigentlich randständig in der Gemeinde bleibt.
Manche Organisationen stehen noch ganz am Anfang, berichtet der Wissenschaftler. Anbieter von Jugendreisen etwa stünden vor einer besonderen Herausforderung. Der Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen sei nur von kurzer Dauer. Die ehren- und hauptamtlichen Betreuer und Betreuerinnen müssten die Hauptlast der Schutzmaßnahmen tragen und für mögliche Krisen auch im Ausland fortgebildet werden. Heinz Kindler bilanziert.
Zwei Sachen finde ich wirklich beeindruckend. Das eine ist, Schutzkonzepte und das Monitoring sind beides Dinge, die es weltweit sonst nirgends gibt. Das Thema beschäftigt natürlich in vielen Ländern Menschen, aber nach den runden Tischen hat Deutschland da, finde ich, einen guten Weg angefangen. Das zweite ist, wir haben jetzt erstmals in der Fläche, also nicht nur mit einzelnen Interviews in der Fläche, zeigen können, was Einrichtungen eigentlich dabei unterstützt, sich auf den Weg zu machen, und haben dabei verstanden, wie wichtig es ist, dass die Einrichtungen jemand holen können, der sie berät und unterstützt.
Inwiefern Schutzkonzepte tatsächlich wirken und sexuelle Gewalt verhindern, muss noch untersucht werden. So lange will Johannes Wilhelm Röhrig nicht warten. Um einen maximalen Schutz von Mädchen und Jungen sowie optimale Hilfe zu erreichen, fordert der Missbrauchsbeauftragte klare gesetzliche Regelungen und Vorgaben. Dann stellen vielleicht auch mehr Schulen ein Schutzkonzept auf die Beine.
Ich plädiere dafür, dass die Schulgesetze reformiert werden und dass in die Schulgesetze hineingeschrieben wird, dass Schulen verpflichtet sind, Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt einzuführen und dass sich die Länder auch selbst verpflichten, den Schulen dafür zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Es ist so wichtig, dass betroffene Schülerinnen und Schüler in ihrer Schule vertrauensvolle Ansprechpersonen finden und Lehrerinnen und Lehrer wissen, was sie bei Vermutung und Verdacht auch tatsächlich tun können.